ARD.
Hallo, ich bin Claudia Drews und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, dem Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. In der Schweiz ist die Friedenskonferenz für die Ukraine zu Ende gegangen. Bei der Abschlusserklärung waren sich aber nicht alle Teilnehmer einig. Gleichzeitig erhöht Russland den Druck auf die Ukraine. Zumindest meldet die russische Armee weitere Vorstöße. Und in Israel gibt es Verwirrung über eine vom Militär ausgerufene Feuerpause. Das sind einige unserer Themen heute am Sonntag, dem 16. Juni um 19 Uhr. Grundlagen schaffen für einen möglichen Frieden mit Russland. Darum ging es bei der zweitägigen Ukraine-Konferenz in der Schweiz. Doch die Abschlusserklärung wird nicht von allen teilnehmenden Delegationen mitgetragen. Andrea Beer war bei der Konferenz mit dabei.
Maxim Kolesnikow steht auf der Aussichtsterrasse des Tagungsorts auf dem Birkenstock. Zur gemusterten Uniformhose trägt der verwundete ukrainische Ex-Soldat ein traditionelles Wischewanka-Hemd. Er erzählt von dem Trauma seiner russischen Kriegsgefangenschaft, Angst, Folter, Isolation. Kolesnikow sprach auf dem Panel, in dem es darum ging, wie russische Invasoren ukrainische Zivilisten verschleppen oder Kriegsgefangene hungern lassen.
Die Ukraine-Konferenz in der Schweiz wollte ein Auftakt sein, mit dem ehrgeizigen Fernziel, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden und Länder weltweit einzubeziehen, etwa des globalen Südens. Die breite Teilnahme zeuge von dem Willen, einen Weg zum Frieden zu zeichnen, so die Schweizer Bundespräsidentin Viola Amherd zum Abschluss.
Angesichts der unterschiedlichen Ausgangspositionen ist es eine Leistung, dass diese Konferenz hochrangig und breit abgestützt stattfand und dass hier auf dem Birkenstock ein gemeinsamer Positionsbezug zustande kam.
Man habe sich konstruktiv ausgetauscht über die verschiedenen Wege für einen Rahmen, der einen gerechten und dauerhaften Frieden ermöglichen soll, heißt es in der Abschlusserklärung, auf der Grundlage internationalen Rechts und der Charta der Vereinten Nationen. Von den rund 100 Teilnehmerländern und Organisationen unterschrieben 12 Länder nicht, darunter Südafrika, Indien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Indonesien und Saudi-Arabien. Zu Saudi-Arabien habe man gute Beziehungen, betonte Präsident Volodymyr Zelensky. Alle Gipfelteilnehmer würden die territoriale Integrität der Ukraine unterstützen, da es ohne diese keinen dauerhaften Frieden geben könne, und das sei ein wichtiger Erfolg. Wir wollen keinen Frieden hinter Gittern, sagte der Präsident auf der Abschlusskonferenz, an der China nicht teilnahm. Wir respektieren China und haben die territoriale Integrität und Souveränität ihres Landes immer geachtet. Und wir wollen, dass China die territoriale Integrität der Ukraine und unsere Souveränität respektiert. Ich glaube, dass China uns helfen könnte. Deswegen würde ich mir wünschen, dass bestimmte Vorschläge der chinesischen Seite in unseren Dialog aufgenommen werden. Die Ukraine werde alles daran setzen, dass der Krieg beendet werde und man sei zu Verhandlungen immer bereit. Es läge aber an Russland, wiederholte Zelensky sinngemäß seine Position. Diplomaten sprechen, Armeen schweigen. Putin ist also kein Diplomat. Wir müssen nach anderen Mitteln als der Diplomatie suchen. Wir brauchen eine starke Armee. Was die Stärkung der Diplomatie betrifft, so ist die Konferenz meiner Meinung nach ein guter Anfang. Auf der Konferenz waren 3 der 10 Punkte des ukrainischen Friedensplans Thema. Ukrainische Atomkraftwerke, auch das russisch besetzte Saporischschja, müssten sicher und unter ukrainischer Kontrolle betrieben werden. Getreidefrachter müssten sicher durchs Schwarze Meer fahren können. Angriffe auf Häfen oder zivile Infrastruktur seien inakzeptabel. Kriegsgefangene und illegal entführte und eingesperrte Zivilisten müssten in die Ukraine zurückgebracht werden. Das ist auch dem ehemaligen Kriegsgefangenen Maxim Kolesnikow wichtig. Berater und Diplomaten sollen nun eine weitere Konferenz vorbereiten. Seine persönliche Bilanz formuliert Maxim Kolesnikow so. Es ist wichtig, dass wir mit unterschiedlichen Ländern reden, damit sie unsere Position verstehen. Und das ist natürlich eine Unterstützung. Aber ich glaube an unseren Sieg auf dem Schlachtfeld. Denn nur wenn wir die Russen dort schlagen, dann kann das ein Schritt Richtung Frieden sein.
Vor Beginn der Konferenz hatte der russische Präsident Putin der Ukraine mehrere Forderungen für eine mögliche Feuerpause gestellt. Beobachter sprachen von einem Diktatfrieden. Jetzt hat Russland noch einmal nachgelegt. In einem Fernsehinterview droht Kreml-Sprecher Peskow mit weiteren Gebietsansprüchen, sollte die Ukraine den Bedingungen nicht zustimmen. Gleichzeitig stellte er die Verhandlungsposition des ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Frage. Er sei nach Ablauf seiner Amtszeit kein legitimer Vertreter Kiews mehr, sagte Peskow. Er bezog sich dabei auf die wegen des Krieges ausgesetzte Präsidentenwahl in der Ukraine. Gleichzeitig wird entlang der Frontlinien unverändert heftig gekämpft und die russischen Truppen kommen in manchen Gebieten offenbar weiter voran. Zumindest meldet das Verteidigungsministerium in Moskau, dass russische Einheiten in der Region Saporischschja einen weiteren Ort eingenommen hätten. Schon seit Monaten rückt das russische Militär im Osten der Ukraine vor, auch weil es der ukrainischen Armee zunehmend an Soldaten und militärischer Ausrüstung fehlt. Schauen wir nun nach Israel. Dort sorgt eine von der Armee angekündigte Feuerpause im südlichen Gazastreifen für Irritation. Die Pläne sahen vor, dass eine wichtige Straße in einem Hilfskorridor nicht mehr beschossen wird. Medienberichten zufolge schritt dann aber das israelische Verteidigungsministerium ein. Ministerpräsident Netanyahu reagierte verärgert über den vermeintlichen Alleingang der Armee, wie Bettina Meyer in Tel Aviv berichtet.
Wir haben einen Staat mit einer Armee und nicht eine Armee mit einem Staat, soll Israels Premier Netanyahu bei einer Kabinettssitzung hinter verschlossenen Türen gesagt haben. Medienangaben zufolge ist er sauer über die eigenmächtige Ankündigung der Armee, in Gaza gebe es eine tägliche Feuerpause rund um einen humanitären Hilfskorridor, der vom Grenzübergang Kerem Shalom nach Norden führt. Die Entscheidung einer humanitären Feuerpause für 11 Stunden am Tag sei für Netanyahu nicht akzeptabel gewesen, so sein Büro. Er hatte eine Klarstellung verlangt, dass die Kämpfe in Gaza wie geplant weitergehen. Nun soll es hinter den Kulissen zum Streit zwischen Militär und Regierung gekommen sein. Kurz zuvor hatte das Militär geantwortet, es habe sehr wohl die Befugnis gehabt, die Entscheidung zu treffen, um Hilfsgüterlieferungen abzusichern. Netanyahu soll gekontert haben: Um die Hamas zu eliminieren, habe ich Entscheidungen getroffen, die für das Militär nicht immer akzeptabel waren, so der Premier. Auch Israels Verteidigungsminister Gallant sagte, er habe nichts von einer geplanten Feuerpause entlang einer Hilfsgüterroute gewusst. Kritik kam auch vom rechtsextremen Minister für nationale Sicherheit, Ben-Gvir. Er schrieb auf X: Der über die taktische Feuerpause für Hilfsgüter entschieden hat, jetzt wo so viele Soldaten sterben, ist böse und ein Narr und sollte seinen Job verlieren.
Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.